Ja, wir wollen beten. Du bist König. Wir wollen dir zur Ehre singen und leben und handeln und sein. Du bist unser Gott. Deswegen stehen wir hier, beten dich an und freuen uns, in dieser Gemeinschaft zu sein. Ich bitte dich, dass du diesen Gottesdienst segnest, dass wir dir begegnen, dass du uns beauftragst und dass wir in deinem Auftrag auch wieder gehen, dass wir deinen Auftrag bewusster wahrnehmen, deinen Auftrag bewusster erfüllen können und uns an dieser Gemeinschaft mit dir und untereinander erfreuen dürfen. Amen. Amen. Wie in der Schule, ne? Die Tafel. Vielleicht erinnern wir uns. Schönschrift. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist die nächste Bitte, mit der wir uns in dieser Woche beschäftigen. Es geht um das Vaterunser. Die Predigt wird Uli Schulz haben aus der Freien Christengemeinde. Ich habe zwei Sprüche dazu gefunden von Oscar Wilde. Er sagt, allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. Ich weiß nicht, wie ihr mit Versuchung umgeht. Auch nochmal von ihm, er sagt, der einzige Weg, eine Versuchung loszuwerden, ist, ihr nachzugeben. Ich hoffe, Uli, dass du bessere Erkenntnisse für uns hast, dass du etwas hast, womit wir wirklich gestärkt werden, um mit Versuchung umzugehen. Und ich freue mich darauf, dass du uns die Predigt hältst. Herzlich willkommen.
Ja, ich stehe auch manchmal ein bisschen ratlos da, aber wir haben Gottes Wort und das zeigt uns auf und zeigt uns Wege, da richtig auch mit umzugehen. Ja, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir beten diesen Vers ja oft im Vater unser und trotzdem denke ich, ist er noch etwas erklärungsbedürftig. Ich denke, man kann diesen Vers, wenn man ihn oberflächlich liest, auch leicht missverstehen. Wenn wir unsere Gedanken freien Lauf lassen, könnte man darauf kommen, führe mich nicht in Versuchung bedeutet, verführe mich nicht zum Sündigen. Das ist etwas, was Gottes Wesen im Grundsatz vollkommen widersprechen würde. Gott wird uns nie zur Sünde verführen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Vers im Zusammenhang auch der ganzen Bibel, der ganzen Schrift verstehen. In Jakobus 1, 13 bis 14, da wird uns das nämlich deutlich gemacht. Wenn ein Mensch in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. So wie Gott nicht zum Bösen verführt werden kann, so verführt er auch niemanden dazu. Es sind vielmehr unsere eigenen, selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Wie ist denn nun dieser Vers zu verstehen? Ich meine, die Zeit reicht heute leider nicht aus, um sich da umfangreich mit zu beschäftigen und mit auseinanderzusetzen. Und so möchte ich nur einen ganz kurzen Abschnitt aus einem Bibelkommentar vorlesen, der uns das so ein bisschen auch deutlich macht. Parallelen zu anderen jüdischen Gebeten der damaligen Zeit, so wie die aramäische Schreibweise dieses Verses, lassen den Schluss zu, dass die erste Zeile bedeutet, lass uns nicht sündigen, wenn wir geprüft werden. Also in die Richtung geht es. Gott verführt uns nicht zum Bösen. Das ist absolut nicht sein Wille. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Nichtsdestotrotz leben wir in einer gefallenen Welt mit all ihren Versuchungen und immer wieder begegnen auch wir in dieser Welt oder beziehungsweise begegnet uns auch in uns selber unsere selbstsüchtigen Wünsche, die wir haben. Und wir leben in diesem Spannungsfeld, dass der Satan alles daran setzt, um die Gemeinschaft zwischen dem himmlischen Vater und uns zu zerstören. Und das war schon sein Anliegen vom Beginn der Welt, als Adam und Eva versucht worden sind. Betrügerischen Versprechungen von Macht, Größe und Gottgleichheit schaffte er es, Adam und Eva zur Sünde zu verführen. Mit den Folgen, dass sie halt aus dem Garten Eden raus mussten. Sie mussten ihn verlassen. Der Sündenfall. Und ja, der letztendlich alles verändert hat und dessen Folgen wir heute immer noch spüren. Und so findet die Versuchung auch heute immer wieder einen guten Zugang und Anklang. Man kann auch sagen, einen guten Verbündeten in unserer gefallenen Natur. Und wenn wir ehrlich sind, ist es oftmals gar nicht so einfach und leicht, ihr zu widerstehen. Es ist sogar manchmal so richtiger Kampf. Umso mehr merken wir gerade in diesen Situationen, wie schwach wir doch auch sind und ja, wie sehr wir die Hilfe von Gott benötigen. Verloren haben wir meistens dann schon, wenn wir denken, wir sind stark, wir stehen da drüber und ich werde das schon aus meiner eigenen Kraft schaffen. Und gerade bei der Versuchung Sex, Geld, Macht, da sehen wir immer wieder, wie Menschen auch straucheln und zu Fall kommen. Unabhängig von ihrer Bildung, von ihrem IQ und von ihrem sozialen und gesellschaftlichen Umfeld. Und leider sind wir Christen letztendlich auch nicht immun dagegen. Und so ist es besonders schockierend auch dann zu hören, wenn gerade auch große christliche Leiter und Pastoren der Versuchung erliegen. Wie es am Ende letzten Jahres auch wieder passiert ist. Ein sehr bekannter, großer Pastor, einer der größten amerikanischen Gemeinden, kam zu Fall. Und ja, es hat die ganze Gemeinde erschüttert und verändert. Und wir merken nur zu gut, dass unsere eigene Kraft nicht ausreicht. Aber was hilft uns zu widerstehen? Ich denke, um zu widerstehen, um zu bestehen, ist das Erste, was wir brauchen, es ist Demut. Das eigene, oder das Eingeständnis, ich brauche Hilfe. Ich bin auf Jesus angewiesen. Ich bin zu schwach und ich werde schwach. Herr, helf du mir. Hilf du mir. Und dieses Gebet, da bin ich schon überzeugt, das hört Gott gerne. Wenn wir uns eingestehen, ich schaffe es aus mir heraus nicht. Und er sichert uns seinen Beistand zu. Im 1. Korinther 10, Vers 13 können wir auch schon etwas darüber lesen. Über Versuchungen Prüfungen sagt uns die Bibel, bisher hat euch auch nur menschliche Versuchungen getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Wir stehen nicht alleine da. Gott ist bei uns, er hilft uns. Und er weiß, was wir ertragen können. Er weiß das Maß. Und er ist da, er geht mit uns. Wir brauchen ihn und wir sind abhängig von ihm. Und dieses Bewusstsein, das sollte uns wirklich so demütig werden lassen. Unsere Kraft ist nicht ausreichend. Und deshalb haben wir auch keinen Grund, mit Fingern auf andere zu zeigen, die versagt haben. Da haben wir keinen Grund zu. Wir richten und verurteilen nicht einander, sondern wir ermutigen und helfen auf. Und wir beten füreinander. Demut hilft zu widerstehen. Das Zweite, was uns hilft, das ist ja einfach Gott auch um Selbsterkenntnis zu bitten. Dass uns unsere Schwächen bewusst sind. Dass wir wissen, wo müssen wir aufpassen. Und dass wir genügend Abstand auch von diesen Gefahren halten. Wer Probleme mit Alkohol hat, sollte nicht unbedingt zu einer Betriebsfeier gehen, wo ordentlich gebechert wird. Das ist nicht förderlich. Und lass uns auch beten, dass wir besonders die raffinierten und im frommen Deckmantel getarnten Versuchungen, dass wir sie durchschauen und nicht darauf reinfallen. Nach einem guten Start kann es zu einer Fehlentwicklung kommen. Das ist nichts Neues. Das gab es damals zur Zeit der ersten Christen auch schon. Und deshalb schreibt Paulus auch an Timotheus und warnt ihn im 1. Timotheus 6, 3 bis 6, wenn jemand etwas anderes lehrt und sich nicht an die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus und die allgemeine christliche Lehre hält, dann ist er aufgeblasen und versteht nichts. Er hat einen krankhaften Hang zu spitzfindigen Untersuchungen und Wortgefechten. Daraus entsteht Neid und Streit, Beleidigung, böse Verdächtigung und fortwährender Zank. Solche Menschen haben ihren gesunden Verstand verloren. Sie sind so weit von der Wahrheit abgeirrt, dass sie meinen, Gott zu dienen sei ein Mittel, um reich zu werden. Gewiss bringt es großen Gewinn, Gott zu dienen, wenn jemand nur sein Herz nicht an irdischen Besitz hängt. Ich denke, im kleinen Stil haben wir das auch schon in den Gemeinden erlebt und manchmal geht es uns doch auch so. Da sind Spitzfindigkeiten, ja, die zu einem Streit führen und dann zu Beleidigungen und besonders so Bibelstellen, die wir vielleicht in verschiedene Richtungen auch auslegen können, die nicht so eindeutig sind. Und dann entstehen schnell diese fruchtlosen Diskussionen und der eine sagt, ja, man muss das so sehen und der andere sagt, nein, das ist aber so zu verstehen und man diskutiert und diskutiert und dann geht es nachher gar nicht mehr um die Sache, sondern nur noch darum, wer Recht hat. Lass uns beten, dass wir Selbsterkenntnis bekommen und uns unsere schwachen Stellen bewusst werden. Gerade da, wo wir unsere Schwächen und auch unsere Wunden haben, sind wir anfällig und wir brauchen gerade in diesen Bereichen Heilung. Das Dritte, was uns hilft, wachsam sein. 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wach. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, was er verschlingen kann oder wen er verschlingen kann. Wachsam sein, was bedeutet das? Denn hier gibt es viele Aspekte. Aber ich möchte einen Bereich etwas verdeutlichen, der, denke ich, sehr stark uns helfen kann. Wachsam sein bedeutet letztendlich ja nicht zu schlafen. Aufzupassen. Nicht zu schlafen. Lass deine persönliche Beziehung zu Jesus nicht einschlafen. Bleibe mit Jesus dicht verbunden. Entferne dich nicht von ihm. So bleibst du wach. In der Verbindung mit Jesus, da bleiben wir wach. Gebe dich ganz Jesus hin, folge ihm und lass dich von ihm leiten. Und widerstehe den Versuchungen des Feindes. Und wir werden überwinden. Jakobus 4, Vers 7 zeigt uns das. Deshalb ordnet euch Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen. Wenn wir dicht mit Jesus verbunden sind, sind wir wach. Erkennen wir die Angriffe des Feindes. Und mit seiner Hilfe können wir überwinden. Seid wachsam. Die Frage ist dann, müssen wir nun voller Angst und Furcht vor jeder Versuchung so durchs Leben gehen? Nur aufpassen, dass ich ja nichts falsch mache? Nur aufpassen, dass ich ja nicht falle, dass ich nicht irgendwo in eine Falle hineintappe und stürze? Nein, ein ganz klares Nein, wir leben kein Leben der Angst und in der Angst. Wir leben ein Leben mit demjenigen, der der Sieger ist, der Tod und Teufel besiegt hat. Wir haben einen großen, allmächtigen Gott, der für uns ist, der auf unserer Seite ist, der uns unterstützt und uns mit seiner Liebe umgibt. der uns angenommen hat als seine geliebten Kinder, der auf uns aufpasst, damit, ja, der meine Hilfe ist, der meine Stärke ist, der meine sichere Burg ist, wie David das schon gesagt hat, in die ich fliehen kann. Der starke Gott, der mich nicht fallen lässt, sondern der alles daran setzt, dass ich das Ziel erreiche. Das ist sein Anliegen. Und mit diesem liebenden Gott, da brauche ich keine Angst zu haben, weil ich sicher in ihm bin. Und selbst wenn ich einmal falle, ist es doch Gott, der uns wieder aufhilft. Denn wir wissen, wenn wir mal versagt haben, was in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wie gut ist es? Gott lässt uns nicht liegen. Er hilft uns wieder auf. Er vergibt uns und reinigt uns. Ich habe gedacht, das ist so, wie fiel so ein Bild ein, wie man mit seinen Kindern umgeht. Wenn man mit seinem relativ kleinen Kind geht und dann stolpert es manchmal und fällt hin auf die Knie. Und es fängt an zu schreien und zu weinen. Und der Vater oder die Mutter, die sagt auch nicht, hey, bist du doof, siehst du da den Stein nicht, warum musstest du stolpern, deine Hose ist dreckig und... Nein, sondern man nimmt das Kind hoch, wenn es weint. Man putzt es wieder sauber, nimmt es auf den Arm und tröstet es. Und genauso ist unser himmlischer Vater. Er sagt doch nicht, hey, wenn du jetzt mal gefallen bist, Mensch, dann komm, vergiss es. Du bist nicht zu gebrauchen, komm, verschwinde. Nein, er nimmt uns auf den Arm, er tröstet uns, er vergibt uns wieder. Er führt uns weiter, er nimmt uns an seiner starken Hand. So ist Gott. Natürlich sollen wir wachsam sein und aufpassen, dass wir nicht stolpern. Aber wir haben und wir sind eingehakt und wir halten seine Hand und er hält unsere Hand. Wir gehen mit dem Herrn. Und das ist so gut zu wissen. Und als ich so über diesen Vers nochmal nachdachte, über diese Bitte, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und ich das aus dieser Perspektive des liebenden Vaters und ich sein Kind gesehen habe. Und ja, da ist mir dieser Vers nochmal groß geworden in einer anderen Art und Weise. Nicht, führe uns nicht in Versuchung, nicht aus dieser Angstperspektive, sondern aus einer Perspektive der ganzen Hingabe. Herr, ich will dir ganz gehören, du bist so ein guter Gott, was auch immer kommen mag. Ich möchte nichts tun, was dir nicht gefällt. Hilf mir, ich will dir total treu sein. Mit dir will ich weiter unterwegs sein. Und ich will mich von allem, was in mir ist und was nicht gut ist und was um mir ist, was nicht gut ist, davon will ich mich lösen. Befreie mich von diesem Bösen. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich will ganz dein sein, dein Kind. Und ich denke, so können wir auch diese Verse beten. Ich möchte mit Gott weiter unterwegs sein. Ich will ihm gefallen. Ich will ihm dienen von ganzem Herzen. Und mit dem ganzen Bösen, da will ich nichts zu tun haben. Da will ich mich von trennen. Herr, hilf mir, dass ich nur dich sehe und nur mit dir weitergehe. Führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Amen. Amen.